Frühere Leadsänger von Hootie and the Blowfish Darius Rucker singt auf seiner neuen Single Bob Dylan. Wagon Wheel, Mittwoch, 6. März 2013, 16 Uhr, gleich 5 Minuten. Damit begrüßt Sie Friedrich Hoog zur heutigen Plattform bei Radio Free FM. Wie an jedem ersten Mittwoch im Monat ist heute unser Thema das BGE, das bedingungslose Grundeinkommen. Wir wollen uns im Rahmen dieser Sendung folgendem Thema widmen. Der größte Raubzug der Geschichte. Warum die Fleißigen immer ärmer und die Reichen immer reicher werden. Dazu haben wir ein entsprechendes Buch von Matthias Weig und Mark Friedrich ausgesucht, ein Tektum-Sachbuch. Im Klappentext kann man lesen, ich zitiere: Herzlich willkommen auf einer spannenden Reise in die Welt des Wahnsinns, der Lügen, des Betrugs und der größten Kapitalvernichtung, die die Menschheit je erlebt hat. Vor unseren Augen findet der größte Raubzug der Geschichte statt und wir alle sind seine Opfer. Die Reichen in unserer Gesellschaft werden immer reicher, während die anderen immer ärmer werden. Schon die nächsten Monate könnten für das finanzielle Schicksal von Staaten und ihren Bürgern entscheidend sein. Zitat Ende. Ganz herzlich willkommen im Studio von Radio Free FM, Herr Erhard Groß von der Initiative Grundeinkommen Ulm.
Hallo.
Herr Groß, er ist ja Steuerberater hier in Ulm, das wissen wir schon von früheren Sendungen. Herr Groß, ehe wir jetzt ins heutige Thema einsteigen, rasch noch eine Höreranfrage. Wandern denn eigentlich nicht die Reichen ins Ausland ab, wenn das bedingungslose Grundeinkommen und eine Steuerflatrate zur Finanzierung von 45% dazu eingeführt wird?
Das glaube ich eigentlich nicht. Wir hatten zu Kanzler Kohls Zeiten einen Spitzensteuersatz von 53%. Jetzt ist angedacht 45 oder vielleicht auch 49 auf ein Einkommen, das hier in der Bundesrepublik erzielt wird. Egal aus welcher Art von Einkünften es stammt, also sprich aus Gewerbebetrieb, aus freiberuflicher Tätigkeit oder auch aus Kapitaleinkünften. Und das kann nicht so schnell und so leicht abwandern. Es ist ja hier, es wird hier nicht von den Reichen als solches verdient oder dieses Einkommen erzielt, sondern mit den Mitarbeitern hier, mit der Gesellschaftsstruktur hier. Und nur das macht es möglich, dass sich so viel an Vermögen ansammelt. Und das speziell in der Bundesrepublik in den letzten 15 Jahren. Aus jeder Statistik ist abzulesen, dass sich das Vermögen immer mehr aufspaltet. Es gibt immer mehr, viel mehr Arme und viel weniger, die viel mehr haben. Es ist inzwischen, steht heute sogar in der Südwestpresse, so, dass 1% der Bevölkerung über 30% des Vermögens verfügen. Es ist eigentlich aberwitzig. Und da kann ich mir wirklich nicht vorstellen, dass die alle plötzlich abwandern und in irgendeinen Bananenstaat gehen. Da müssen sie nicht voll rüber, sonst sind sie weiterhin hier in der Bundesrepublik steuerpflichtig. Man könnte sogar auch davon ausgehen, es ähnlich zu machen wie die Amerikaner, dass man die Steuerpflicht an die Staatsangehörigkeit bindet. Dann kann der Amerikaner kann sich aufhalten, wo er will. Er zahlt immer in den USA Steuern.
Damit sind wir ja eigentlich schon ein bisschen beim heutigen Thema. Da gibt es ein ganz neues, 2012 erschienenes, aufsehenerregendes Buch zweier junger Ökonomen. Und dieses Buch zeigt auf, dass die Grundlagen unseres Finanzsystems eigentlich kaputt sind. Im Titel des Buches ist dann auch die Rede vom größten Raubzug der Geschichte. Wer raubt jetzt aktuell wen aus?
Ja, grundsätzlich noch mal zu dem Buch. Ich habe mich also sehr ausführlich damit beschäftigt. Und bin eigentlich fast in Depressionen verfallen, kam mir relativ veralbert vor und kam mir als ziemlich ohnmächtig vor, wenn man liest, wie hier auf schon kriminelle Weise in der Bankenwirtschaft, in der Finanzwirtschaft agiert wird, Nicht alle Banken, natürlich nicht. Aber in diesem speziellen Bereich der Investmentbanken. Gut, ich will ein bisschen chronologisch, so wie das Buch auch aufgebaut ist, das angehen. Zuerst wird schön geschrieben, beschrieben, wie sich Geld überhaupt bildet. Zum einen wird es gedruckt und hatte früher sogar die Bindung ans Gold. Das haben wir schon seit 1976 nicht mehr. Und jetzt kann also beliebig sogenanntes Chiralgeld oder Buchgeld entwickelt werden. Also es schaffen die Banken Geld. Das ist auch in der Realwirtschaft durchaus für unser derzeitiges Wirtschaftssystem wichtig und notwendig. Es werden dadurch Kredite vergeben für Investitionen, die alle wirklich wichtig sind. Aber nicht mehr in dem Bereich, wo so viel Geld da ist, dass es in der Realwirtschaft gar nicht mehr unterkommt. Also muss ich dafür irgendwelche anderen Anlagemöglichkeiten schaffen. Und das waren die schön, so schön als Derivate oder sonstige Swaps oder was auch immer bezeichneten Papiere oder das, was sich in Amerika, und da würde ich sagen, hat sich die ganze Krise eigentlich wirklich entwickelt. Das, was wir heute oder von den Amerikanern eigentlich vorgeworfen kriegen, wir sollen gefälligst unsere Finanzkrise in den Griff kriegen, das haben wir den Amerikanern zu verdanken, aber eindeutig, und das wird auch hier in dem Buch sehr nachhaltig und sehr mit absoluten Nachweisen angeführt, sodass also das hauptsächlich dadurch verursacht wurde, dass die FED, also die amerikanische Notenbank, das ist aber keine staatliche Bank, muss man wissen, sondern eigentlich eine private Bank oder die Privatbank aus, bestehend aus 90 Privatbanken wiederum. Und die hat unter den damaligen Direktoren, dem Herrn Greenspan und dem späteren Barnike, haben ungeheure Mengen Geld in die amerikanische Wirtschaft gepumpt. Und die mussten natürlich von den Kreditinstituten dann auch wiederum an den Mann oder die Frau oder überhaupt an jemand gebracht werden. Nicht aber so großartig in der Industrie, weil die hatten ihre Mittel und auch die, natürlich die Möglichkeit, sich auf andere Art Kapital zu verschaffen, wie in Form der Aktiengesellschaft und so weiter. Also kamen sie auf die Idee, hauptsächlich den Bereich der Immobilien da zu fördern, sodass die Banken regelrecht auf Jagd gingen nach Menschen, die Häuser kaufen, bauen wollten. Egal, ob er Einkommen hat oder nicht. Es ist nachgewiesen, dass in einer aberwitzigen Umfang Kredite vergeben wurden zum Häuserkauf an Menschen, die nachweislich zu diesem Zeitpunkt kein Einkommen hatten. Aber es wurde ja davon ausgegangen, dass die Hauspreise, die ja zeitlang wirklich deutlich gestiegen sind, bis zu 30% im Jahr, nachhaltig so steigen. Also ging man davon aus, ja gut, wenn er den Kredit nicht zurückbezahlen kann, dann verkauft er dieses Haus mit der Wertsteigerung, kann er sich dann sogar ein teureres Haus kaufen und den alten Kredit zurückbezahlen. Bisschen, also für uns eigentlich nicht vorstellbar. Man muss auch wissen, dass die Kreditierung von Immobilien in Amerika ein bisschen anders läuft als bei uns. Bei uns wird von der Bank sehr streng geprüft, ob einer auch das Ganze dann zurückzahlen kann, also ob er geregeltes Einkommen hat und. Aber nicht so in den USA. Außerdem ist bei den Amerikanern der Kredit immer nur auf der Immobilie. Also wenn einer die Zinsen nicht und die Tilgung nicht bezahlen kann, dann nimmt er seine persönlichen Dinge aus dem Haus raus, packt sie in sein Wohnmobil und fährt bei der Bank vorbei und gibt den Schlüssel ab. Damit ist so die Geschichte los. Eigentlich unvorstellbar für uns. Aber so haben sich zig Milliarden in den USA an Krediten angehäuft, die schon von Anfang an marode waren. Aber dafür hat man dann wunderschöne Namen gefunden, Derivate, oder hat die schön gebündelt. Wahrscheinlich hat man noch ein rosa Schleifchen drum gemacht. Damit, und das ist ja das Tragische, dass viele Landesbanken aus der Bundesrepublik plötzlich ihr Geschäftsmodell geändert haben. Die waren ja eigentlich da zur Förderung der mittelständischen Wirtschaft. Nicht, um marode Kredite der Amerikaner aufzukaufen. Nein, das hätten sie auch normalerweise nicht gekonnt. Aber sie haben Zweckgesellschaften gegründet in den USA und haben über diese Zweckgesellschaften aberwitzige Volumina aufgekauft, die also in kürzester Zeit auch in zig Milliarden Größenordnung gingen. Sodass einzelne Landesbanken, egal ob die WestLB, ob die IBWW, also die bayerische Landesbank, alle haben diese besonderen Gesellschaften gegründet und damit war es ihnen möglich, diese ja eigentlich kriminellen Geschäfte zu machen. Gibt es übrigens einen wunderschönen Spruch von Warren Buffett, auch in dem Buch, der schon im März 2003 gewarnt hat und meinte, unserer Ansicht nach sind Derivate finanzielle Massenvernichtungswaffen und sie bergen Gefahren, die im Augenblick zwar verborgen, aber potenziell jedoch todbringend sind. Also das Warren Buffett ist nicht deshalb wahrscheinlich einer der reichsten Männer der Welt, weil er ein bisschen Krebs im Kopf hat, im Gegensatz zu unseren Landesbankern, die ja auch vom Aufsichtsrat oder vom Verwaltungsrat nie richtig kontrolliert wurden, sondern auch da waren ja Leute mit dabei im Verwaltungsrat oder sonst irgendwo, unter anderem auch Herr Steinbrück, der wieder sehr maßgeblich in die Politik einsteigen will, hat damals wirklich mitvertreten, dass diese Landesbanken dieses Geschäftsmodell machen können. Oder auch ein Herr Jörg Asmussen, jetzt Direktor der EZB, der damals wirklich sehr intensiv Lobbyarbeit betrieben hat. Das ist alles in diesem Buch so dargestellt, es kam eigentlich zwischendurch ein bisschen das Gruseln. Und da war ich tatsächlich schon zwischendurch so weit, dass ich gesagt habe, jetzt lese ich den Schwachsinn nicht weiter. Das ist ja nur dargestellt, weil man sich ja auch völlig veralbert vorkommt von dem, was tatsächlich jetzt immer in den Medien verkündet wird. Und es geht ja letztendlich nur darum, dass diese Banken, die sie auf diese schon kriminell oder dämliche Art und Weise aberwitzig verschuldet haben, dass die, weil sie sogenannt systemrelevant sind, das finde ich ja auch ein bisschen mutig zu sagen, dass dusselige Banken systemrelevant sind, dass man die retten muss, weil sie ja sonst die ganze Wirtschaft zerstören oder alles Mögliche. Das ist alles, wäre nicht der Fall, sondern es würden wirklich einige Banken, Großbanken, natürlich pleite gehen. Aber warum auch nicht? Sie haben doch diesen Wahnsinn verursacht. Dass man also wirklich sagen muss, es ist an der Zeit, dass viele Menschen ein solches Buch lesen. Deshalb habe ich es auch weitergelesen und kann ja dann mehr dazu sagen.
Das Buch zeigt ja letztendlich schon ein Stück weit auf, wer die Verlierer sind, wer die Gewinner sind. Was man sagen kann, ist, dass wenn man aktuell die Steuereinnahmen des Staates anschaut, die sind ja höher als je zuvor. Dennoch macht der Staat neue Schulden. Das ist ja nicht unbedingt eine Sache, wo der Staat eigentlich schuld ist, sondern das kommt ein bisschen daher, dass eben hier diese Banken sozusagen abgefedert worden sind oder noch werden müssen, gell?
Ja, es flossen natürlich Unsummen von Geldern in diesen Bankenbereich. Egal, ob jetzt sich das dann auch um ausländische Banken handelte, Irland ist da ein drastisches Beispiel. In Irland, die Irländer, oder ja, die Iren, haben inzwischen ein Problem, dass sie mit 63 Milliarden verschuldet sind. Das ist im gleichen Verhältnis, müssten wir bei irgendwo, sind wir wahrscheinlich sogar auch, mit locker 630 Milliarden oder noch mehr verschuldet sein, weil es sind ja viel weniger Einwohner. Und das ist ja hochinteressant dann, dass die Iren müssen jetzt diese 63 Milliarden zurückzahlen. Es wurde ihnen ja nur leihweise überlassen. Also es trifft jeden Iren mit 300 Euro monatlich.
Wenn man das so hochrechnet, also die Krisenländer sind ja Irland, Italien, Griechenland, Spanien und Portugal. Und insgesamt das Ausfallrisiko dieser Länder zusammengenommen beträgt ja 350 Milliarden Euro. Das heißt, wenn diese Leute oder diese Länder pleite gehen, dann sind ja letztendlich diese Summen aufzubringen. 350 Milliarden Euro, so groß ist nicht mal ein Bundeshaushalt für ein ganzes Jahr. Was passiert denn, wenn es wirklich eintritt, dass das jemand mal... Also dieses Ausfallrisiko eben sich verwirklicht.
Na gut, das ist ja ein bisschen die Auffassung der zwei Autoren dieses Buches, dass irgendwann der Euro kaputt geht, weil er diese Lasten nicht tragen kann. Also es würde zu einem sogenannten Schuldenschnitt kommen oder gar eine Art Währungsreform. Weil anders sind diese Lasten gar nicht mehr zu tragen. Wir haben in der Bundesrepublik ja auch ein kleines Problem. Wir sind ja auch bei etwa 80% unseres BIP, des Bundesinlandsprodukt, sind wir bei 80% Verschuldung. Wenn wir aber dazu rechnen, dass wir ja im Grunde mal indirekte Schulden haben, nämlich nicht bisher ausgewiesene Pensionsverpflichtungen, die auch in die Milliarden gehen werden und die nicht einfach wegzudiskutieren sind. Nein, die sind da. Oder auch sonstige noch Belastungen. Dann sind wir bei 180% Verschuldungsgrad. Ich weiß auch nicht, wie das irgendwann irgendwie zu lösen ist. Jedenfalls nicht auf die Art, wie man es jetzt macht, indem man das ein bisschen hin und her schaufelt, indem man permanent die Banken verschont. Und ja, gerade vorher erwähnt, Irland. Von diesen 63 Milliarden flossen allein 28 Milliarden an die Deutsche Bank. Damit die Deutsche Bank nicht pleite gehen. Also haben die Iren, oder haben wir nicht die Iren gerettet, sondern die Iren haben uns gerettet.
Wird da denn im Prinzip dem Bürger eigentlich was anderes erzählt, wofür sein Geld verwendet wird, als was tatsächlich Fakt ist?
Die Auffassung vertreten die beiden Autoren und inzwischen natürlich auch ich. Eigentlich habe ich sie schon vorher vertreten, weil so kann es nicht gehen. Das ist... Und ich bin mir auch immer im Zweifel, woran es eigentlich liegt, dass es so wenig, sagen ja auch nicht nur die beiden Autoren, es gibt ja doch Wissenschaftler, die genau das Gleiche sagen, die sagen, es ist untragbar, auf diese Art weiter zu agieren. Es muss entweder ein Schuldenschnitt her, um diese alten Probleme wirklich zu beseitigen, nicht um sie in die nächste Generation zu verschieben. Das tun wir. Wie gesagt, nochmal, Irland ist ein drastisches Beispiel dafür. Die haben das auf die nächste Generation verschoben.
Die Autoren haben ja immerhin 2 Jahre lang recherchiert und konkrete Ergebnisse gebracht. Wir wollen das gleich nach der nächsten Musik noch ein bisschen vertiefen.
Ja.
Bleib Plattform bei Radio Free FM mit Sophie Hunger und ihrem Soldier. Die Initiative Grundeinkommen ist heute zu Gast in dieser Sendung Plattform. Wir besprechen ein Buch, das doch sehr aufrührend ist. Und Herr Groß, der unser Studiogast ist, hat zunächst mal gesagt, kann ich das überhaupt weiterlesen? Macht mich das hier ganz fertig? Aber irgendwann hat er sich durchgearbeitet durch das Buch und er ist froh, denn er hat doch einiges an Erkenntnissen herausgezogen. Was sind denn jetzt nun genau die Ergebnisse dieses Buches und wo sind die Lösungsvorschläge?
Also Lösungsvorschläge sind eigentlich kaum welche in dem Buch. Es ist wirklich die Beschreibung eines absoluten Wahnsinns. Ich möchte doch noch ein bisschen da zurückgreifen auf das, wie sich das so dramatisch und in solchen Größenordnungen entwickeln konnte und wie harmlos und wie teilweise einfältig von jetzt speziell von der Bundesregierung auf diese Entwicklung reagiert wurde. Da ist zum einen, wurde ja nachdem diese Finanzkrise so als sich dargestellt hat, gab es eine Aktion im Jahr 2008, gab es ein Gesetz für diese 480 Milliarden für dieses Rettungspaket und dann wurde auch festgelegt, dass ein Gesetz zur Moment, zur Regulierung der Finanzwirtschaft. Aber dieses Gesetz wurde formuliert nicht aus dem Ministerium, sondern von einer privaten internationalen Anwaltskanzlei, finde ich hochinteressant, dass die ein Gesetz formulieren. Vorher waren sie Berater der Banken und dann formulieren sie ein Gesetz für die Regierung zur Begrenzung der Finanzwelt.
Wurde da der Bock zum Gärtner gemacht.
Richtig. Und das Schöne ist, dass alles, was sich darin bewegt, ist jeglicher demokratischer, parlamentarischen Kontrolle entzogen. Aberwitzig. Aber das wurde innerhalb kürzester Zeit durch sämtliche Gremien gepeitscht und natürlich von CDU, SPD und FDP abgestimmt. Es ist eine bescheidene Belastung von 480 Milliarden, die da eigentlich auf uns lauert, würde ich sagen. Diese SOFIN, das ist also diese Organisation, die das Ganze dann da abwickeln will, macht Jahr um Jahr dramatische Verluste, weil sie also diese miesen Kredite aufgefangen hat, übernommen hat. Waren 4,3 Milliarden im 2009, 2010, 4,8, 2011, 4,9. So geht's einfach weiter. Woher das Geld kommen soll oder wie das überhaupt passiert. Also ich bin ja daran gewöhnt, wenn ich eine Firma habe, die über mehrere Jahre Verluste macht, dann ist sie irgendwann pleite, muss sie Insolvenz anmelden. Aber diese Gesellschaften machen über Jahre dramatische Verluste und sie müssen keine Insolvenz anmelden, weil das gibt es in diesem Bereich gar nicht. Dank einer glücklichen Formulierung durch eine Anwaltskanzlei. Also das ist alles ziemlich aberwitzig und so, dass ja eigentlich das Ganze ist so verworren, so komplex natürlich, dass jeder irgendwann sich ein bisschen damit beschäftigt und dann denkt, ach Gott, das ist mir doch viel zu mühsam. Und eigentlich lästig und eigentlich deprimiert mich die Geschichte und da lässt es bleiben. Aber das halte ich für falsch inzwischen. Ich halte es verdammt wichtig, dass wir uns damit beschäftigen, dass wir uns klar machen, welche Risiken da auf uns lauern und was hier von der Regierungsseite unternommen wird an Hilflosigkeit.
Also eigentlich eher nicht wirklich wirksam unternommen wird, oder?
Nein, es retuschiert die Geschichten, Es wird nicht auf bestimmte Dinge eingegangen. Also es gibt ja nach wie vor noch keine handfesten Regelungen für diesen Finanzmarkt. Die Derivate und sonstigen Swaps ist alles nach wie vor nicht geregelt. Das Einzige, was sie verboten haben, sind die Leerkäufe. Aber das ist also Börsengeschichte. Börse ist nicht das Problem. Da handelt es sich um Realwirtschaft.
Dem Bürger wird ja im Prinzip gesagt, es gibt den Euro-Rettungsfonds ISM und der wird das Ding schon richten.
Ja, das ist gerade diese wunderbare Geschichte, wo alles, was dort gemacht wird, von einem kleinen Gremium behandelt wird. Und wie gesagt, die genießen alle Immunität, die dort mitarbeiten. Die aberwitzig. Also kein Politiker, der irgendwo was macht, genießt, wenn er einen Bock Mist macht, Immunität.
Also es gibt sonst nur beim Richter, der hat auch also Staatshaftung. Ja, da der Richter selber, der haftet auch nicht.
Der ist ja es wird ja durch die Öffentlichkeit überwacht. Also der ist ja, der wirkt im Offenen, aber die wirken ja im Geheimen.
Kann man das in diesem Buch so dann noch ein bisschen vertiefen?
Absolut.
Wo haben die Leute ihre Informationen denn hergeholt eigentlich, also diese Details?
Es gibt eine Zitatensammlung hinten in dem Buch, die umfasst 888 Quellen. Also es ist jede Behauptung oder irgendeine Information, nicht Behauptung, Information, die da drin steht, ist mit Quelle nachgewiesen. Ich habe mir wirklich die Mühe gemacht, einige mal nachzuverfolgen. Das stimmt. Gut, ein paar Dinge habe ich natürlich auch noch aus anderer Quelle an Informationen. Das ist zum Beispiel, in den USA gab es eine Firma AIG. Das war die größte Versicherungsgesellschaft der Welt. Die hatte ein wunderbares neues Geschäftsmodell entwickelt. Und zwar auch das, dass sie Kreditausfälle versichert hat. Das hat irgendwann ein Volumen angenommen von 6 Billionen. Die haben 6 Billionen Kredite versichert gegen Ausfall. Mit 60 Milliarden Eigenkapital. 1%. Haben dafür aber kassiert für diese Versicherung 2% pro Jahr. Also 120 Milliarden. Das war ein wunderbares Modell. Nur sind sie halt da irgendwann pleite gegangen. Aber auch da ist nichts passiert.
Ja, ist es so, dass die im Prinzip eine Zeit lang Geld verdienen mit dem Ganzen und wenn es dann eben nicht mehr klappt, dann sind die weg?
Dann ist halt weg. Dann haben sie vorher schon gründlich abkassiert. Es ist ja nicht so, dass das Geld vernichtet ist. Es gehört nur jemand anderem.
Da wird ja kräftig umverteilt. Aber das ist ja etwas, das wir in unserem gesamten Wirtschaftssystem von Zins und Zinseszins eigentlich seit vielen, vielen Jahrzehnten ohnehin feststellen, oder?
Ja, natürlich entwickelt sich das, wenn wir nichts, also zum Beispiel nicht diese Einkommen aus reinem Finanzbereich, aus dem reinen Finanzbereich, wenn wir die nicht entsprechend besteuern, dann passiert es ganz enorm. Ich habe ja, wenn ich ein Kapital habe und das wird mit 7% verzinst, habe ich es innerhalb von 10 Jahren verdoppelt durch den Zinseszinseffekt. Also das heißt, wenn ich mal eine Million habe und dann suchen die Leute ja immer eine entsprechende rentable Anlage, dann haben sie innerhalb von 10 Jahren, ohne dass sie nur einen Finger gerührt haben, das Doppelte.
Die erste Million ist die schwerste, aber dann...
Dann flutscht.
Wir haben ja am Anfang gesagt, eigentlich auch die Fleißigen werden immer ärmer, aber die Reichen immer reicher. Ist es damit zusammenhängend, dass eben dieses Zins- und Zinseszinssystem so funktioniert, wie es funktioniert? Wie gelingt es denn den Reichen sozusagen, hier an das Geld der Armen konkret ranzukommen?
Ja, nee, das ist in dem Fall ja ein bisschen was anderes. Es ist so, die Gewinne, die Verlagerungen oben, die kommen bei den Reichen an. Und gerade jetzt aus dieser ganzen Geschichte mit der Finanzkrise, da ist wirklich der Spruch richtig, die Gewinne werden privatisiert und die Verluste sozialisiert. Die tragen alle wir. Und zwar nicht die unten, die unter. Es ist, was wir hier in der Bundesrepublik endlich kapieren müssen, es ist die Mittelschicht, die immer mehr ausgebeutet wird, ausgedünnt wird.
Ja, die blutet sozusagen aus.
Ja. Also so muss man es wirklich sehen. Und das kommt da auch so zum Stande. Es ist ja wirklich auch ein Problem. Wenn ich viel Geld habe, dann brauche ich irgendwo oder will ich es anlegen. Rentabel. Also suche ich mir irgendwas. Dafür gibt es dann, das ist jetzt auch schon wieder ein Wahnsinn, diese Hedgefonds, die es ja auch eigentlich erst in der Bundesrepublik so freizügig haben seit Steinbrück und Eichel, dass die nach wie vor so bestehen und die werden nach wie vor mit zig Milliarden zugeschüttet, regelrecht. Weil es ist wahnsinnig viel Geld da. Bei wenigen. Und das geht dann in solche Fonds und die räubern dann in der Welt um.
Der größte Raubzug der Geschichte, warum die Fleißigen immer ärmer und die Reichen immer reicher werden, Matthias Weig und Mark Friedrich. Zu einem Ergebnis interessanterweise kommen Sie ja doch, und ich denke, da werden Sie, als Sie das Buch gelesen haben, nach einiger Zeit sozusagen schmunzelnd dann im Sessel gesessen sein, wo dann eben drin stand, dass das bedingungslose Grundeinkommen ein Lösungsansatz sein könnte, ebenso wie zum Beispiel eine zinsfreie Wirtschaft und auch, was hier erwähnt wird, quasi die Rückkehr oder das verstärkte Auftreten von Genossenschaften. Diese drei Punkte, ja, meine ich, sind eigentlich die Lösungsansätze dieser beiden Ökonomen?
Das sind Lösungsansätze. Jedes Einzelne wird nicht die Probleme lösen, aber es sind wirklich ganz wichtige Lösungsansätze. Und das sind nicht nur die beiden dann maßgeblich, also auch mit der Idee des bedingungslosen Grundeinkommens. Es gibt einige andere Wirtschaftswissenschaftler, die inzwischen die Auffassung vertreten, das ist eins der Problemlöser für die drohende, also im Zusammenhang mit der Finanzkrise, also einmal auch natürlich begleitet, bedingungsloses Grundeinkommen begleitet mit einer entsprechenden Steuerveränderung. Dann kann es ein Problem lösen. Na, vielleicht nicht vollständig, aber zumindest abmildern. Das Problem der Altersarmut. Wenn wir uns vorstellen, wir haben also irgendwo ein Risiko von 480 Milliarden. Irgendwo im virtuellen Raum im Moment noch.
Ja, ist ja insoweit konkret, als eben das Geld sozusagen versprochen worden
ist. So. Also, und das müssen irgendwann irgendwelche Menschen bezahlen. Okay, wer kann es bezahlen oder womit kann ein Staat solche Gelder bezahlen? Nur mit Steuereinnahmen. Er kann es nicht auch wieder pumpen. Das funktioniert halt nicht so ganz. Ja, höchstens er pumpt es von denen, die inzwischen bis dahin noch reicher geworden sind und die das mit einem Schlag abdecken könnten. Ist ja so. Wir haben Staatsverschuldung von 1,3 Billionen und wir haben 10 Billionen Vermögenswerte. Wäre also relativ leicht abzudecken.
Man könnte da auf dumme Gedanken in Anführungszeichen, ja, kommen.
So radikal muss man ja gar nicht denken. Es ist wirklich so, dass mit diesem Grundeinkommen einmal klargelegt wird, jeder hat seine Existenzgrundlage. Er kann so überleben. Und dann wird jedes Einkommen, das der Einzelne erzielt, besteuert. Mit einem gleichen Prozentsatz. Also nicht mehr so, dass die Einkünfte aus Kapitalvermögen, derzeit werden sie mit 25% besteuert. Ein aberwitziger Vorgang. Glaube ich ja nicht. Warum ist ein leistungsloses Einkommen begünstigt gegenüber das Leistungseinkommen, das ein Arbeitnehmer bringt oder auch ein Selbstständiger, das im reichen Fall oder wenn er viel verdient, mit 45% besteuert wird? Und das mit 25%.
Wie müsste man sich denn eine zinslose Wirtschaft vorstellen und wie könnte man sozusagen das eigentlich überführen in so eine zinslose Wirtschaft, das jetzige
das
System?
Das ist äußerst kompliziert.
Das ist ja sozusagen wirklich gewachsen und verfestigt, das jetzige System, das ja auf diesen Zinsen und Zinseszinsen beruht.
Vielleicht müssten wir uns da mal bei den Arabern erkundigen, wie das läuft. Also bei den Moslems ist Zins verboten.
Das ist ja schon im Koran eigentlich so festgelegt.
Das ist festgelegt. Es gibt
bewährt sich
bei
das?
Den Muslimen keine Zinsen. Wird natürlich in bestimmten Dingen umgangen. Die lieben Scheichs kaufen sich halt hier ein und haben dann keine Zinseinnahmen, sondern Dividenden. Das ist auch so Scheißerle. Aber ich tue mir wirklich schwer. Eine zinslose Wirtschaft bei uns mir vorzustellen. Das ist verdammt schwierig. Weil das führt dazu, ich vergebe einen Kredit. Zum Beispiel andersrum. Griechenland. Griechenland hat durch den Eintritt in die EU die Möglichkeit bekommen, sehr zinsgünstige Kredite zu bekommen. Und die haben sie natürlich auch beansprucht und haben damit geaßt. Aber ganz dramatisch. Also hat auch das, was ich vorher erwähnt habe in den USA, das waren fast zinslose Darlehen, 0,25 bei der Nationalbank. Also das ist ja auch fast schon zinslos. Hat nur dazu geführt, dass ein absoluter Irrsinn passiert ist. Nicht der totale Missbrauch. Also deshalb, das habe ich noch nicht zu Ende gedacht und auch nicht, das halte ich für sehr, sehr schwierig.
Das Genossenschaftssystem gibt es ja bei uns ein bisschen, so Raiffeisen, Lagerhaus, was weiß ich, ist vielleicht noch woanders auch ein bisschen. Was bedeutet das? Wäre das ein sinnvoller Lösungsansatz?
Das wäre absolut sinnvoll. Also das finde ich bei allen, die in einer Genossenschaft drin sind, ein gleiches Interesse haben, dass der Betrieb floriert, dass sie profitieren ja auch davon und das sieht man auch und die haben auch eher die Kontrolle.
In der Schweiz gab es ja jetzt letztens Wochenende ein tolles eine Abstimmung, eigentlich ein gutes Ergebnis. Da wurde gesagt, ihr dürft eben nicht mehr den Managern die große Millionen schon mal zum Eintritt bezahlen und dürft eben als Aktionäre künftig deren Gehälter bestimmen. Wäre das für uns auch ein Modell?
Aber sicher. Also ganz dringend, würde ich sagen, sollte das bei uns genauso gelten und genauso rigide wie in der Schweiz. Also die haben ja das Aktienrecht dermaßen verschärft, dass also da kein Entkommen ist. Das würde auch bei uns der Sache gut tun.
Also schon Ansätze, die man verfolgen könnte. Im Prinzip, es gibt auch eine Höreranfrage, wie kann man denn eigentlich das jetzige System quasi ganz konkret umstellen auf ein neues System, wo zum Beispiel eben das bedingungslose Grundeinkommen dann Grundlage ist. Da gibt es ja unheimlich viele Dinge, die man ändern müsste. Manches würde bleiben, also Rentenansprüche, Pensionsansprüche, die wird man nicht antasten, klar.
Ja,
Arbeitslosengeld 1, Besitzstände, die würden erhalten, aber viele Dinge müsste man ja ändern. Da könnte man vielleicht sogar mal eine ganze Sendung drüber machen, an welchen Stellen müsste man denn was auf welche Art und Weise ändern.
Also das ist auch wiederum ein wahnsinnig komplexes Thema, weil es gibt vieles, was davon beeinflusst werden würde. Also gerade wenn ich ein bedingungsloses Grundeinkommen habe, das Existenzsichern, gibt es keine Sozialhilfe mehr. Kein Hartz IV mehr.
Das wird wegfallen, das ist klar.
Der da dranhängt, mit diesen ganzen Reglementierungen bis zum tyrannisieren und so weiter. Es gibt, wir haben inzwischen 12 Sozialgesetzbücher. Finde ich irre.
SGB sowieso.
Ja, ja.
Römisch betitelt.
Ja.
Und, durchgezählt.
Das ist unglaublich. Also ich bin ja vom Steuerrecht viel gewohnt, aber da ist doch mehr drin. Und vor allen Dingen, ich finde in Teilen wirklich asozial.
Naja, es sind vor allem willkürliche Entscheidungen da reingepackt worden. Es ist ja, ja, ja nichts, das man als Wissenschaft mehr bezeichnen kann. Rechtswissenschaft. Es ist einfach, da wird die Macht des Faktischen, wer sich durchsetzt, so wird es halt geschrieben.
Und sagen wir, im Steuerrecht wäre das natürlich hervorragend, wenn man das einführen könnte, begleitend mit dieser Festlegung, es gibt eine Flatrate. Es gibt nach wie vor noch bestimmte Dinge, die der Einzelne dann steuerlich von seinem Einkommen abziehen kann und nicht versteuert. Weil es gibt Notfälle, es gibt Sonderfälle. Warum auch nicht? Aber nicht dieser Unterschied in der Unternehmensbesteuerung und in der Privatbesteuerung und gerade dieser Wahnwitz mit der Besteuerung von Kapitalankünften.
Wir hatten ja in der ersten halben Stunde quasi kein gutes Haar an den Bankern gelassen. Die haben natürlich, oder manche, nicht alle, man darf das nicht über einen Kamm scheren, aber einige davon, die haben da halt Geschäfte gemacht, die dann jetzt im Prinzip die Welt an den Rand des Abgrunds drängen. Und schon in den 80er Jahren hat Dan Seals hierzu mal ein Lied geschrieben. Wir wollen es also auch ein bisschen emotional sozusagen unterlegen. The Banker, Dan Seals. Beklemmung, Dan Seals, The Banker. Aber so ist es halt im heutigen System. Nicht alles klappt so, wie man sich's wünscht. Und das Buch von Matthias Weig und Mark Friedrich, das wir heute vorgestellt haben, der größte Raubzug der Geschichte, warum die Fleißigen immer ärmer und die Reichen immer reicher werden. Ja, dieses Buch ist eigentlich auch beklemmend. Dennoch sagt unser Studiogast Herr Groß, ist es eigentlich doch spannend zu lesen. Und für wen empfiehlt sich's denn am meisten? Und wie fühlt man sich denn, wenn man das Buch so liest?
Also es empfiehlt sich eigentlich für jeden, der ein bisschen Interesse daran hat, was bei uns im politischen Bereich abgewickelt wird und was auch, wenn er ein bisschen in die Zukunft schaut, was voraussichtlich an uns droht, wenn nicht wirklich irgendwann mal Sinnvolles gemacht wird. Er sollte nur sich nicht gleich zu Beginn dann deprimieren lassen und aufgeben.
Nicht zu früh aufgeben, genau.
Ja. Sondern durchhalten, und es ist wirklich wert, durchzuhalten. Weil eben es wichtig ist, dass wenn hier am Gegenende des Buches beschrieben wird, wie sich das schon wieder in den USA entwickelt, wie es hier bei uns eigentlich auch nicht behoben ist. Und dass es ein im Grunde mal immenses Problem sein wird, das auf uns zukommt. Und wir sind halt nun mal eine Gesellschaft, in der man Geld braucht.
Sagt schon das Rechtssystem, Geld muss man haben, sonst würde ja auch das mit dem ganzen Vollstrecken und so nicht funktionieren. Ja. Gibt es halt die Lösung der Insolvenz, auch Privatinsolvenz. Mhm. Herr Groß, was ist denn bei der Initiative Grundeinkommen Ulm in nächster Zeit geplant? Da wollen wir nicht vergessen, auf was hinzuweisen.
Ja, wir haben ja vor der Bundestagswahl einzelne Befürworter des BGE, also des bedingungslosen Grundeinkommens, aus den politischen Parteien, und zwar allen Parteien, einzuladen. Gleich morgen, Donnerstag, den 7.3., spricht der stellvertretende Vorsitzende des FDP-Bezirksverbandes Ostwürttemberg, Uli Walter, über Grundeinkommen, ein Instrument zur Vermeidung von sozialer Verwerfung. Und zwar im Club Orange, der VH, ab 18 Uhr.
Das ist also das Einsteinhaus, Kornhausplatz 5.
Ja, genau. Dann am Mittwoch, den 13.3. um 19 Uhr, wollen wir einen Gedankenaustausch machen zum Vortrag von Herrn Walter. Das ist unser politischer Stammtisch im Café im Kornhauskeller. Im April kommt ein CDU-Vertreter und ein Vertreter der Partei der Linken. Wir werden da noch im Einzelnen darauf hinweisen. Der CDU-Mensch ist der Pinkert, war lange Zeit Mitarbeiter von Herrn Althaus, früher Ministerpräsident von Thüringen, der ja auch ein bedingungsloses Grundeinkommen entwickelt hat. Er bezeichnet es als solidarisches Bürgergeld. Es ist aber von der Wirkung her ähnlich, nur nach unserer Vorstellung ein bisschen gering. Aber das ist sicher beredenswert. Ansonsten halte ich dieses Modell für sehr weitgehend durchdacht, auch in der Wirkung auf andere Bereiche.
Okay, die Sendezeit geht zu Ende, Herr Groß. Ganz herzlichen Dank, dass Sie dieses wunderbare Buch mitgebracht haben und uns instruktiv auch ein bisschen den Inhalt näher gebracht haben. Wie gesagt, wer es weiterverfolgen will, soll es lesen.
Ja.
Wir können es nur empfehlen. Das war es dann schon wieder in der Plattform. Redaktion, Musik, Zusammenstellung und am Mikrofon in der vergangenen Stunde. Friedrich Hoog, ganz herzlichen Dank fürs Zuhören. Jetzt noch ein paar Takte von Driving for Sunken Treasures. Elopuntio. Here we go.